Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Kennen Sie das? Das Telefon klingelt und jemand vom Finanzamt ist dran. Er sei Betriebsprüfer und würde gerne einen Termin mit Ihnen ausmachen. Ein Schreiben dazu kommt noch per Post, sagt er. So beginnen in Baden-Württemberg 80% der Betriebsprüfungen. Telefonisch anklopfen, entweder bei Ihnen oder bei Ihrem Steuerberater. Und im Nachgang kommt das offizielle Dokument per Post, nämlich die Prüfungsanordnung. Ich habe mich vor meiner Zeit als Steuerberater selbst beim Finanzamt zum Betriebsprüfer ausbilden lassen und in der Betriebsprüfung ein Jahr gearbeitet, bevor ich zur Steuerfahndung gewechselt bin. Deswegen kenne ich den Ablauf einer Betriebsprüfung ganz genau. Sechs Dinge, die der Prüfer besonders gerne anschaut, da es dort immer was zu finden gibt. Und ich gebe Ihnen eine grobe Einschätzung, wo die Fallstricke liegen. Im Nachhinein können Sie dann hoffentlich die Risiken in Ihrem Betrieb besser einschätzen oder sogar beseitigen. Eines der ersten Dinge, die der Prüfer sich anschaut, ist Ihr Betrieb vor Ort. Und zwar nicht nur, wo es Kaffee gibt, der Kopierer steht und die Toilette ist. Standardmäßig wird der Prüfer Sie bitten, eine Betriebsbesichtigung mit ihm zu machen. Sie müssen sich vorstellen, die Zahlen auf dem Papier, die der Prüfer bis dahin nur gesehen hat, die haben ja gar keine Tiefe, keine Fülle. Da kann alles stehen und nichts bedeuten. Der Prüfer braucht also etwas Kontext. Er will sehen, wo was umgebaut wurde, wie ist die Struktur im Betrieb im Allgemeinen, wer schreibt Rechnungen, wer nimmt Geld entgegen, wo werden die Waren angeliefert und wer arbeitet im Büro. Ja, welche Autos stehen auf dem Hof und welche Gegenstände sind im Lager. Und an dieser Stelle besteht auch die Gefahr, denn die große Frage ist, sind alle Gegenstände, die über das Geschäft gekauft wurden und in den Büchern auftauchen, auch vor Ort bei Ihnen? Oder steht die Barista-Siebdreher-Kaffeemaschine etwa in der privaten Wohnung und wird gar nicht betrieblich genutzt? Eine der Hauptaufgaben des Prüfers ist festzustellen, ob private Kosten steuermindernd über die Firma abgesetzt wurden. Und das kann man natürlich schön bei einer Betriebsbesichtigung so ganz nebenbei prüfen. Dabei wird der Prüfer gern für die Prüfung einen Platz in Ihrem Betrieb haben wollen. Dazu ist er im Rahmen der Betriebsprüfungsordnung verpflichtet. Nur wenn nachweislich kein geeigneter Arbeitsplatz bei Ihnen zur Verfügung steht, dann hat er die Prüfung im Finanzamt durchzuführen. Und erst als drittes, also nach dem Option Prüfung im Betrieb und Prüfung im Finanzamt, soll er in Ausnahmefällen vor Ort beim Steuerberater in der Kanzlei prüfen. So ist zumindest die Vorgabe des Bundesfinanzministeriums. Und das macht auch absolut Sinn, denn wenn der Prüfer bei Ihnen vor Ort prüft, dann hat er ungefilterten Zugang zu Ihnen und den Informationen in Ihrem Betrieb. Die meisten Prüfer sind überraschend angenehme Personen, mit denen man sich sehr gut unterhalten kann. Und gerade Unternehmer haben selten jemanden, mit dem sie einmal offen über ihr Geschäft sprechen können. Deswegen habe ich oft erlebt, dass Unternehmer völlig frei mit den Prüfern über ihr Geschäft, ihre Sorgen und auch über Privates gesprochen haben. Aber hier müssen Sie aufpassen, denn der Prüfer ist ja nicht zum Spaß da. Auch völlig unschuldige Fragen können einen steuerlichen Hintergrund haben, der Sie im Nachgang einige tausend Euro kosten könnte. Ich würde Ihnen ans Herz legen, bei der Betriebsbesichtigung auf jeden Fall Ihren Steuerberater dabei zu haben und sonst auch so viel wie möglich an Kommunikation über Ihren Berater abwickeln zu lassen. Denn der hat ja das steuerliche Verständnis und kann einschätzen, worum es geht, und kann die Informationen, die er dann rausgibt, so verpacken, dass Ihr Risiko deutlich geringer ist. Am besten wäre es dazu, wenn Sie es von Anfang an schaffen, dass der Prüfer während der Prüfung nicht bei Ihnen vor Ort sitzt, sondern bei Ihrem Steuerberater oder im Finanzamt. Damit halten Sie nämlich die Informationsdichte so dünn wie möglich und vermindern damit Ihr Risiko bezüglich Nachzahlungen. Der PKW im Betrieb ist wohl die Sache, die 95% der Prüfer anschauen. Oder sollte ich lieber sagen, die PKWs? Denn der Prüfer schaut sich alles an, was mit Ihnen in Verbindung steht. Die Betriebsprüfung hat Zugriff auf eine Datenbank des Kraftfahrbundesamtes, die spannenderweise mit dem Akronym Zeuge abgekürzt wird. Über diese Datenbank sieht der Prüfer, welche PKWs auf Sie und Ihre Familie zugelassen sind, welche Fahrgestellnummer diese Autos haben, wann die PKW beim TÜV waren, von wem sie wann gekauft wurden, ob es gemeldete Unfälle gab. Und damit kann er dann detailliert und einfach verschiedenste Sachen prüfen. Zum Beispiel, ob die 1%-Methode anzuwenden ist und ob sie richtig berechnet wurde. Über eine Schwacker-Abfrage kann der Prüfer den tatsächlichen Bruttolistenpreis für Ihr Auto innerhalb von 30 Sekunden herausfinden. Der ist meistens höher als das, was Ihr Steuerberater angesetzt hat. Das heißt dann in der Praxis eine Steuernachzahlung für Sie. Führen Sie ein Fahrtenbuch? Passen dann die Einträge im Fahrtenbuch zu den TÜV-Terminen? Wenn nein, ist das wohl ein Indiz, dass Sie das Fahrtenbuch nicht zeitnah und ordnungsgemäß geführt haben? Heißt auch Steuernachzahlung für Sie. Alternativ gleicht der Prüfer das Fahrtenbuch aber auch mit Reparaturrechnungen der Kfz-Werkstatt ab. Da steht nämlich stets der Kilometerstand drauf. Vielleicht stimmt er ja nicht mit dem Fahrtenbuch überein. Und oft sind Blitzerfotos in der Buchhaltung die spannende Frage. Bei der Sache ist dann, wer ist denn auf diesem Foto und wo war der PKW zu dem Zeitpunkt? Und passt das zum Fahrtenbuch? Wenn nein, Steuernachzahlung für Sie. Aber auch wenn Sie keine 1%-Regelung ansetzen oder ein Fahrtenbuch führen, weil Sie einen gleichwertigen PKW im Privatbereich angeblich haben, dann wird geprüft, ob Sie diesen PKW denn im Privatbereich haben und ob er gleichwertig ist. Oder haben Sie vielleicht mehrere PKW in Betrieb und könnten Sie nicht theoretisch alle privat nutzen? Also müssten Sie auch die 1%-Regelung für alle PKW ansetzen. Sie sehen schon, Autos sind eine Spielwiese für den Prüfer und hier findet er eigentlich immer was. Da muss Ihr Steuerberater schon sehr, sehr gut vorab für Sie gearbeitet haben, damit hier keine Nachzahlung auf Sie zukommt. Der einzige Ausweg ist eine astreine Dokumentation und Prüfung der Lage und zwar im Vorhinein. Bei den meisten Unternehmern ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen, wenn es dann zur Prüfung kommt. Wenn Sie Einzelunternehmer sind, dann gibt es zwei Konten in der Buchführung, die hochinteressant sind für den Prüfer. Das sind einmal das Einlagekonto und dann das Entnahmekonto. Auf diesen Konten führt Ihr Steuerberater alle Posten auf, bei denen Geld, Waren oder Leistungen die Grenze zwischen Privat und Betrieb passiert haben. Wenn Sie eine GmbH haben, wird das meistens über ein Verrechnungskonto oder über Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ihnen als GmbH-Gesellschafter abgebildet in der Buchführung. In beiden Fällen, also Einzelunternehmen oder GmbH oder auch GbR, geht es um die Abgrenzung zwischen Privat und Betrieb. Privat veranlasste Ausgaben dürfen die Steuer nicht mindern, wenn Sie Waren oder Dienstleistungen aus dem Betrieb nehmen, für die Sie Vorsteuer gezogen haben, also Umsatzsteuer vom Finanzamt wiederbekommen haben, dann müssen Sie für die Entnahme auch Umsatzsteuer an das Finanzamt leisten. Also zwei Auswirkungen. Der Prüfer schaut sich deswegen verschiedene Dinge an. Unter anderem, reicht das Geld, was aus dem Betrieb in den Privatbereich gelangt, denn überhaupt zum Leben? Und wenn nein, wovon leben Sie dann? Könnte es vielleicht sein, dass hier Einnahmen an der Steuer vorbeigehen, mit denen Sie Ihre privaten Kosten bezahlen? Solche Fragen könnte sich der Prüfer stellen. Dann, sind die Entnahmen vollständig oder fehlen Entnahmen? Ich habe zum Beispiel einen Einzelunternehmer geprüft, der ganze 6 Smartphones und Telefonverträge in Betrieb hatte. Und das, obwohl er nur alleine dort gearbeitet hat. Er hat quasi seine Familie mit Handyverträgen versorgt und die Kosten steuerlich geltend gemacht. Da diese Kosten aber als privat zählen, mussten die natürlich raus. Ein anderer Fall war ein Industriebetrieb, der in der Produktion Metallschrottabfälle hatte. Allerdings ist der Verkauf dieser Abfälle nirgends in der Buchführung aufgetaucht. Und Sie wissen vielleicht, wie viel Metallschrott wert ist. Je nachdem, was es ist, bekommt man pro Kilo schon ein paar Cent, ja? Stellen Sie sich mal vor, was bei 40 Tonnen Eisenschrott im Jahr an Verkaufspreis zusammenkommt. Oder eine Kollegin hat Zahnärzte geprüft, die leider vergessen haben, die Verkäufe des Zahngoldes anzugeben, die sie jedes Jahr an Füllungen ersetzt haben und entsprechend entsorgen mussten. Aber auch die andere Seite wird geprüft. Also, geht Geld im größeren Umfang über Einlagen oder Darlehen in den Betrieb? Ich hatte einen Gastronomen in der Prüfung, der hat jedes Jahr 150.000 Euro aus seinem privaten Bereich in den Betrieb eingelegt, um dort betriebliche Schulden bei der Bank zu tilgen. Nun wissen Sie vielleicht aus persönlicher Erfahrung, 150.000 Euro im Jahr, die tauchen nicht einfach so im Privaten auf. Auf Nachfrage war die Aussage des Steuerberaters dazu, dass die Mutter des Gastronomen ihr Vermögen lieber noch mit warmen Händen übergeben würde und sie hat deswegen sehr viel Bargeld dem Sohn geschenkt. Daher kam das Geld. Nun, wie dem auch sei, ein übervolles Einlagenkonto kann auf jeden Fall ein Anlass sein, um genauer hinzuschauen. Jeder von uns Unternehmern agiert nicht im luftleeren Raum, sondern in einem komplexen Geflecht aus Beziehungen in der Familie, Freunden und Geschäftspartnern. Und besonders die Familie ist für den Prüfer immer einen genaueren Blick wert. Denn oft behandelt man Familie anders als Fremde. Und anders bedeutet, dass die Frage der Fremdüblichkeit und der privaten Veranlassung im Raum steht. Bei beiden kann es sein, dass man Steuern nachzahlen muss, weil der Fiskus zu wenig Steuern eingenommen hat. Denken Sie nur an Mietverträge, die Sie mit Familienmitgliedern abgeschlossen haben. Oder Darlehen, die Ihnen von Familienmitgliedern zinslos gegeben wurden oder die Sie Ihren Familienmitgliedern zinslos gegeben haben. Verkäufe an die Familie, bei denen man nicht den Preis verlangt hat, den man sonst erhalten würde. Jedes Mal steht dabei die Frage im Raum, Haben Sie aus privaten Gründen zu wenig Einnahmen oder zu hohe Ausgaben gehabt und deswegen zu wenig Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Gewerbesteuer oder Körperschaftssteuer bezahlt? Ein ganz heißes Thema sind auch Anstellungen in der Familie. Ich habe einen Hotelier kennengelernt, der hatte alle seine 5 Kinder im Betrieb angestellt. Und das ist erstmal nicht verwerflich. Problematisch wird es aber dann, wenn man weder Stundennachweise oder Schichtpläne vorzeigen kann, dass die Kinder auch tatsächlich gearbeitet haben. Steuerlich ist das Ganze natürlich attraktiv. Ja, die Lohnkosten sind für den Vater Betriebsausgaben, auf die er im Grenzsteuersatz 42% plus Solidaritätszuschlag an Steuern spart. Und die Lohneinnahmen sind bei den Kindern einkommenssteuerfrei, weil alle Kinder kein anderes Einkommen hatten und jeweils unter dem Grundfreibetrag von damals rund 10.000 Euro lagen. Und das Geld bleibt natürlich in der Familie, deswegen nimmt man die Steuerersparnis schon mal gern mit. Fehlt es aber an der tatsächlichen Durchführung und Nachweisen, ist das Finanzamt verpflichtet, diese Kosten zu streichen und die Steuer nachzufordern. Deswegen schaut der Betriebsprüfer da gerne drauf. Die nächsten Klassiker der Prüfung sind Bewirtungskosten, Übernachtungskosten und Geschenke. Sie wissen, Bewirtungskosten aus geschäftlichen Anlass dürfen Sie zu 70% abziehen und Sie bekommen die Vorsteuer zu 100% zurück. Bis man dahin aber kommt, gibt es ein paar Stolperfallen. Denn als erstes müssen die Kosten auf ein separates Buchhaltungskonto gebucht sein. Als zweites muss man auf dem Beleg angeben, mit wem man essen war, wann man und wo man essen war und was der Anlass der Bewirtung war. Und als drittes muss die Bewirtung auch angemessen gewesen sein. Verdienen Sie zum Beispiel nur 80.000 Euro im Jahr, dann ist ein Essen im 3-Sterne-Restaurant Barreis in Bayersbronn für 2.000 Euro plus Weinverkostung von 3.000 Euro für nur 2 Personen wohl eher nicht angemessen. Außer natürlich, Sie haben dort einen sehr, sehr hohen Auftrag von einem Großkunden an Land gezogen oder sowas. Ja, ist also auch Argumentationssache. Aber alle drei Dinge, Angemessenheit, Dokumentation und Einhaltung der Formvorschriften, müssen erfüllt sein. Wenn Sie das nicht sind, droht eine Steuernachzahlung. Und dazu kommt natürlich die Überlegung des Prüfers, gibt es vielleicht auch eine private Veranlassung, über die man die Kosten komplett streichen könnte? Klassischerweise prüft der Finanzbeamte die Zeitpunkte der Bewirtung einmal mit den Geburtstagen aller Familienmitgliedern und den üblichen Feiertagen wie Ostern und Weihnachten ab. Und auch den Valentinstag am 14.02. könnte man einmal hinterfragen. Und wenn da Ähnlichkeiten auftreten, dann liegt nahe, dass eine private Veranlassung da war. Dann Übernachtungskosten. Wenn die betrieblich verursacht sind, weil man auf Messe war oder einen Kunden besucht hat, dann ist das gar kein Problem, die kann man komplett absetzen. Problematisch wird es allerdings, wenn auf der Rechnung eine Übernachtung oder ein Frühstück für 2 Personen auftauchen, aber nur ein Zimmer mit einem Queen-Size-Bett gebucht wurde. Die Frage liegt dann nahe, ob Sie mit Ihrem Vertriebschef gerne ein Bett teilen oder ob nicht vielleicht doch eine private Begleitung hier auf Kosten des Betriebs genächtigt hat. Und dann haben wir natürlich die Geschenke. Aber wichtig ist, dass Sie sauber dokumentieren, an wen die Geschenke gingen. Denn sonst streicht der Prüfer Ihnen die Ausgaben und Sie zahlen die Steuer nach. Und als letztes habe ich heute für Sie das Anlageverzeichnis bzw. das Inventar. In der Buchhaltung tauchen alle Wertgegenstände auf, die Sie über das Geschäft angeschafft und bezahlt haben. Dieses Anlageverzeichnis schaut der Prüfer sich sehr, sehr gern an. Denn da kann man verschiedenste Dinge prüfen. Zum Beispiel, ob die Gegenstände denn noch existieren und auch im Betrieb nachweislich genutzt werden. Wenn nicht, was ist dann damit passiert? Wurden die Sachen verkauft oder in den Privatbereich entnommen? In beiden Fällen setzt der Prüfer einen Gewinn für Sie an und Sie müssen Umsatzsteuer und Ertragssteuer nachzahlen, wenn das Ganze in der Buchführung nicht richtig abgebildet wurde. Besonders auffällig dabei sind auch Erinnerungswerte, die im Rudel aus der Bilanz verschwinden. Sie haben es vielleicht schon mal gesehen, wenn Gegenstände in Ihrer Bilanz vollständig abgeschrieben werden, dann bleibt am Ende meist ein symbolischer Euro im Anlageverzeichnis mit der Beschreibung des Gegenstandes stehen. Oft kümmert sich der Steuerberater nicht allzu sehr um diesen Euro. Aber wenn Gegenstände nicht mehr im Betrieb sind, dann müssen diese Euros auch ausgebucht werden. Und diese Abgänge schaut der Prüfer sich sehr, sehr gern an. Denn vielleicht hatte der Gegenstand noch einen deutlichen Wert, wenn er aus dem Unternehmen verschwindet. Und dieser Wert, der muss als Ertrag erfasst werden. Ich habe zum Beispiel einen Bauunternehmer geprüft, bei dem mehrere Pontonkräne aus dem Anlageverzeichnis ausgebucht wurden, ohne dass man eine Entnahme oder einen Gewinn erfasst hat. Diese Kräne, das sind diese riesigen Baukräne, die man oft auf Baustellen sieht. Kennen Sie bestimmt. Auf Nachfrage, was damit passiert war, wurde mir gesagt, dass die 3 Kräne einfach entsorgt wurden, weil sie defekt waren. Die einfach weggeschmissen. Ein Kran wiegt aber mehrere Tonnen und besteht fast nur aus Metall. Selbst gebraucht und defekt werden sie noch für einige tausend Euro gehandelt. Schlicht weil der Schrottwert des Materials schon so hoch ist. Es war so hochgradig strittig, dass da kein Geld mehr eingenommen wurde und der Unternehmer, der musste entsprechend dann die Entnahme bzw. den Verkauf, was auch immer es war, ich weiß es ja nicht, nachversteuern. Und dann ist stets in Prüfung, ob die Nutzungsdauern im Anlageverzeichnis auch passen. In der doppelten Buchführung müssen die Kosten für teure Wirtschaftsgüter, die das Unternehmen über mehrere Jahre nutzt, ja über die Nutzungsdauern verteilt werden. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen gebrauchten PKW für 60.000 Euro. Sie bekommen diese Ausgabe der 60.000 Euro nicht im Jahr der Bezahlung, sondern erst nach und nach im Rahmen der Abschreibung. Je nachdem, ob man hier 4, 5 oder 6 Jahre als Nutzungsdauer für die Abschreibung wählt, erhalten Sie 15.000 Euro, 12.000 Euro oder 10.000 Euro als jährliche steuermindernde Ausgabe. Also je kürzer die Nutzungsdauer ist, desto früher kriegen Sie das Geld über die Steuer zurück. Die Tendenz ist deswegen leicht, als Unternehmer zu sagen, dass die Nutzungsdauer bis zur Wertlosigkeit geringer ist, weil man dann ja weniger Steuer pro Jahr zahlt. Der Prüfer muss aber die realistische und wirkliche Nutzungsdauer feststellen und wird oft entsprechend die Abschreibungsbeträge verringern, weil er annimmt, dass die Nutzungsdauer länger ist. Das kann mit praktisch jedem Wirtschaftsgut gemacht werden. Und die Folge ist stets, dass der Gewinn, also der steuerliche Gewinn für Sie steigt, den Sie versteuern müssen und dann damit auch mehr Steuern anfallen, die Sie dann nachbezahlen müssen. Falls Sie Unternehmer sind, ich habe ein Buch zum steueroptimierten Vermögensaufbau für bodenständige Unternehmer geschrieben. Wenn Sie möchten, ich schenke Ihnen die E-Book-Version dazu gern. Unten in der Infobox finden Sie den Link dazu. Gleichzeitig erhalten Sie dann auch meinen Infobrief zu Steuertricks, Steuergestaltung, Vermögensaufbau per Mail, den ich mehrmals im Monat samstags verschicke. Klicken Sie auf den Link, würde mich freuen, Ihnen weiterzuhelfen. Okay, wie war dieser kleine Einblick in die Praxis der Betriebsprüfung? Hat Sie das weitergebracht? Und viel wichtiger, wollen Sie noch mehr davon hören? Ich habe nämlich nochmal 6 weitere Punkte in petto, die auch gerne geprüft werden und die Sie tendenziell mehrere tausend Euro an Steuern kosten könnten. Schreiben Sie mir doch in die Kommentare, wenn Sie davon in einem weiteren Video erfahren möchten. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen, Ihr Erik Breusche.